Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Kanzlerin Angela Merkel formuliert ihre Sicht der europäischen Krisendinge vor dem Deutschen Bundestag und mit Blick auf den nächsten EU-Gipfel. Starker Franken. Detailhändler verlieren Umsatz, denn viele ihrer Produkte sind günstiger geworden. Auslandferien werden bis zu 20% billiger und die Kehrseite, bei den Exportunternehmen schwinden die Margen, Stellen werden gestrichen. Und im Tagesgespräch Bruno Zuppiger, Kandidat. Der 59-jährige Zürcher Nationalrat steht auf dem Zweierticket der SVP für die Bundesratswahl am 14. Und wer es aufs Ticket schafft, kommt zur Vorstellung ins Tagesgespräch. Heute also Bruno Zuppiger. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Ursula Furgler.
Die europäischen Verträge müssen nach Ansicht der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel geändert werden. Daran führe kein Weg vorbei, sagte Merkel vor dem Deutschen Bundestag in Berlin. Weiter sagte die Bundeskanzlerin im Hinblick auf den EU-Gipfel, es gebe keine rasche Lösung der Euro-Schuldenkrise. Es sei inzwischen allgemein anerkannt, dass es eine sogenannte Stabilitätsunion der 17 Euro-Staaten brauche, mit schärferen Sanktionen gegen jene Länder, die ihren Finanzhaushalt nicht im Griff haben. Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Sarkozy wollen nächste Woche in Paris ein Konzept für eine Reform der Währungsunion vorlegen. Das Schweizerische Nuklearsicherheitsinspektorat, das ENSI, macht seine Arbeit gut. Zu diesem Schluss kommt die Internationale Atomenergiebehörde, die IAEA. 2 Wochen lang war eine internationale Delegation beim ENSI zu Besuch und hat dabei die Arbeit der Schweizer Atomaufsichtsbehörde kontrolliert. Insgesamt würden die internationalen Sicherheitsstandards eingehalten, hielt der Delegationsleiter der IAEA an einer Medienkonferenz im aargauischen Bruck fest. Konkret habe die IAEA das ENSI in 19 Punkten gelobt, in 13 weiteren Punkten habe man Empfehlungen abgegeben. Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz geben seit Herbst weniger Geld aus als im Vorjahr. Deshalb haben die Detailhändler auch im Oktober weniger umgesetzt. Der Rückgang betrug 3,3%. Die Detailhändler haben zwar mehr Produkte verkauft, aber weil die durchschnittlichen Preise sanken, haben sie weniger Umsatz gemacht. Die Zahlen stammen vom Bundesamt für Statistik. Wer nächstes Jahr Badeferien plant, dürfte dafür weniger zahlen als bisher. Der Schweizerische Reisebüroverband geht davon aus, dass die Preise um bis zu 20% sinken. Grund dafür seien der starke Franken und die schlechten Konjunkturaussichten. Die Fluggesellschaften und Hotels seien bei den Preisverhandlungen deutlich flexibler, schreibt der Reisebüroverband. Für die Stiftung für Konsumentenschutz kommt diese Preisanpassung allerdings zu spät. Die Branche habe erst reagiert, als die Kunden zur ausländischen Konkurrenz gewechselt haben. Die Schweiz solle die Parteienfinanzierung gesetzlich regeln. Dies fordert die Antikorruptionsstaatengruppe des Europarats, die GRECO, in einem offiziellen Bericht über die Schweiz. Eine Regelung der Parteienfinanzierung sei heute europäischer Standard. Einkünfte und Ausgaben der politischen Parteien müssten kontrolliert werden. Gleiches gelte für die Finanzierung von Wahlkampagnen, Initiativen und Referenden. Die GRECO wurde 1999 gegründet. Die Gruppe kontrolliert ihre Mitgliedstaaten und gibt Empfehlungen ab. Die Schweiz hat sich 2006 verpflichtet, die Antikorruptionsrichtlinien einzuhalten. Importierte Medikamente für Tiere sind in der Schweiz zum Teil viel teurer als im Ausland. Das zeigt ein Vergleich des Preisüberwachers Stefan Meyerhans. Er untersuchte 5 Medikamente. 3 von diesen würden in der Schweiz teurer verkauft. Bei dem Medikament Laxaton zum Beispiel, es wird bei Verstopfung eingesetzt, existiere sogar eine sehr große Preisdifferenz. Es gäbe Anzeichen einer Schweiz-Diskriminierung seitens der Pharmafirmen. Meyerhans erwägt nun, eine weiterführende Marktuntersuchung durchzuführen. In der Slowakei bringt ein Ärztestreik das Gesundheitswesen des Landes an den Rand des Zusammenbruchs. Die Regierung hat den Notstand ausgerufen, um Ärzte unter Strafandrohung zur Arbeit zu zwingen. Und sie bittet Nachbarstaaten um medizinische Unterstützung. Mehr als 2400 slowakische Ärzte hatten auf Ende November gekündigt, um gegen ihre niedrige Bezahlung und schlechten Arbeitsbedingungen zu protestieren. Der japanische Autobauer Honda ruft weltweit über 300.000 Fahrzeuge wegen Airbag-Problemen zurück. Im Falle eines Unfalles könnten sich die Luftkissen mit zu viel Druck füllen, was zu Verletzungen oder gar Todesfällen führen könne. Betroffen sind unter anderem die Modelle Accord, Civic, Odyssey, Pilot und CRV. Die meisten der zurückgerufenen Autos befinden sich in den USA. Bereits im September hatte Honda fast 1 Million Fahrzeuge zurückrufen müssen.
12.36 Uhr. Zuppiger Rimm. Mit diesem Duo wird die SVP bei der Bundesratswahl den Sitz von Evelyn Wittmer-Schlumpf angreifen. Das ist Plan A. Beim unausgesprochenen Plan B gerät die FDP ins Visier. Und weiter, Positionsbezüge vor dem Gipfel. Frankreichs Sarkozy hat gestern europäisch vorgelegt, Deutschlands Merkel hat heute nachgezogen. Verkehrte Welt. Ein Schraubenfabrikant aus Italien spielt mit dem Gedanken, sein Unternehmen an einen billigeren Standort zu verlagern, in die Schweiz. Und ungleiche Urnengänge. Spannung bei der Ständeratswahl im kleinen Kanton Solothurn, Desinteresse bei der Parlamentswahl im riesigen Russland. Im Tagesgespräch SVP-Bundesratskandidat Bruno Zuppiger aus dem Kanton Zürich und jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.761 Punkten, plus 1,4%. Der Euro wird zu einem Franken 23,61 gehandelt, der Dollar zu 91,71 Rappen. Das Wetter. Heute Nachmittag ist es in den Alpen und im Osten noch zeitweise sonnig. Sonst ist es bewölkt und es kommt Regen auf. Die Temperatur liegt zwischen 8 und 13 Grad. In den föhnigen Alpentälern werden bis 17 Grad erreicht. In der Nacht fällt verbreitet etwas Regen, die Schneefallgrenze sinkt auf 1500 bis 1000 Meter. Am Samstag fällt vor allem am Morgen und gegen Abend stellenweise etwas Regen. Dazwischen gibt es längere Aufhellungen. Am Sonntag wird es im Norden wechselhaft und windig, im Süden gibt es längere Aufhellungen. Das Wochenende ist beidseits der Alpen mild bis 7 bis 12 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr in der Region Basel auf der A2 Basel-Luzern ist der Belchentunnel wegen eines Pannenfahrzeugs in Richtung Luzern gesperrt, daher Rückstau bis nach Diekten. Und in der Zentralschweiz auf der A2 in Richtung Luzern Stau zwischen Emmen Süd und dem Reusport-Tunnel, dies wegen eines Unfalls, der rechte Fahrstreifen ist gesperrt. Die Behinderung dauert voraussichtlich noch bis 13.15 Uhr.
Nach Nicolas Sarkozy gestern hat Angela Merkel heute ihre Ausgangsposition bezogen. Die Ausgangsposition für den Schuldengipfel der EU nächste Woche und für die Gespräche, die zuvor schon eine Lösung der Eurokrise vorbereiten sollen. Merkel bleibt dabei, wir haben es gehört, Eurobonds sind für sie nach wie vor nicht Teil der Lösung. Kasper Selg meint gehört zu haben, noch nicht.
Angela Merkels Grundaussage bleibt immer noch dieselbe. Sie wiederholte das auch heute. Dieses sei eine Schuldenkrise. Ihre Argumentation, zu viele Länder hätten zu viele Schulden. Wenn man daran etwas ändern wolle, dürfe man nicht Dinge tun, die langfristig zu mehr Schulden führen. Eurobonds machten Schulden billiger und führten damit zu mehr Schulden und nicht weniger. Kurzfristig könnten sie wohl die Märkte beruhigen, langfristig würden sie die Probleme verschärfen. Folge, es müssten Mittel und Wege gefunden werden, die zu weniger Schulden führen. Gemeinsame, verbindliche, automatische und durchsetzbare Grenzwerte für die Budget der einzelnen Euroländer. Wenn man die eingeführt habe, blieben aber trotzdem immer noch die einzelnen Länder für ihre Budget und deren Durchsetzung verantwortlich. Solange aber die einzelnen Länder für ihre Haushalte selber verantwortlich seien, so der Schluss ihrer Argumentation, seien sie auch für ihre Schulden selber verantwortlich. Und hier schloss dann der entscheidende Satz an.
Und solange das so ist, ist im Übrigen auch eine gemeinsame Haftung für die Schulden anderer nicht denkbar. Damit erledigt sich genau deshalb jetzt auch eine Diskussion über sogenannte Eurobonds.
Gemeint, wenn die einzelnen Länder ihre Budgets selber verantworten, müssten sie auch ihre Schulden selber verantworten. Es könne nicht sein, dass beispielsweise Deutschland zum belgischen oder griechischen Budget nichts sagen könne, aber deren Schulden mitbezahlen müsse. Das entscheidende Wort aus meiner Sicht war aber... Deshalb erübrigt sich jetzt eine Diskussion über Eurobonds. Daraus kann man heraushören, dass Merkel findet, zuerst müssen gemeinsame Regeln für die Budgetpolitik der einzelnen Länder erarbeitet werden, auch durchsetzbar gemacht werden. Wenn aber diese Basis gelegt sei, die europäischen Verträge in diesem Sinne geändert, dann könne man womöglich doch über Eurobonds oder ähnliche Instrumente reden. Denn gleichzeitig sagt sie auch, die Deutschen müssten wissen, dass es hier nicht nur um Hilfe für Griechenland oder Portugal gehe, sondern auch um Hilfe für Deutschland. Deutschland profitiere enorm von der EU, insbesondere vom Euro. Wenn der in Schwierigkeiten komme, dann stehe für Deutschland ebenso viel auf dem Spiel wie für Europa insgesamt. Das sehen auch alle Oppositionsparteien so. Nur kritisieren sie Merkels zögerliches Vorgehen und ihre ungenügenden Methoden. Frank-Walter Steinmeier warf Merkel seitens der SPD etwa vor, sie nehme immer nur die halbe Wahrheit zur Kenntnis. Etwa wenn sie den Leuten sage, Deutschland wolle nicht für Schulden anderer haften müssen. Es sei ja so, dass Deutschland heute schon für die Schulden anderer hafte, indirekt, wenn die Europäische Zentralbank Anleihen von Schuldnerstaaten aufkaufen müsse. Irgendwann werde sie auch weitere Schritte zum gemeinsamen Vorgehen hinsichtlich dieser Schulden machen müssen. Da wäre früher besser als später, denn die Krise werde mit jedem Tag dramatischer. Und Gregor Gysi von der Linken warf allen anderen vor, sie seien immer noch nicht bereit, das wirkliche Problem zu sehen, nämlich den Umstand, dass Länder wie Portugal, Griechenland oder Spanien, jetzt aber auch schon Italien oder Belgien, gnadenlos der Spekulation durch die sogenannten Märkte ausgesetzt seien. Und dass Hilfsmaßnahmen wie Anleihenkäufe durch die EZB oder Eurobonds nicht den Menschen in Griechenland oder Italien helfen, sondern den Banken. Abhilfe könne aber nur kommen, wenn man derartigen Zuständen mit strengen Regeln darüber begegne, was an Handel und Spekulation zulässig sei und was nicht.
Knapp zwei Wochen vor der Bundesratswahl gerät die FDP zunehmend unter Druck. Die beiden Kandidaten der SVP, Bruno Zuppiger und Jean-François Rim, sind auch für die Linke wählbar. Das Szenario, dass BDP-Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf wiedergewählt wird, die SVP einen zweiten Bundesratssitz erhält und dafür die FDP einen ihrer Sitze abgeben muss, wird immer wahrscheinlicher. Wie man beim Freisinn mit der ungemütlichen Lage umgeht, Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt hat sich bei der Partei umgehört.
SVP und FDP haben ein gemeinsames Interesse, BDP-Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf durch einen SVP-Bundesrat zu ersetzen. Doch dass die SVP nun mit Jean-François Rim auch einen welschen Kandidaten nominiert, löst bei der FDP-Leitung Stirnrunzeln aus. Eine solche Kandidatur könnte sich auch gegen den welschen Bundesratssitz der FDP mit Didier Burkhalter richten. Die freisinnige Fraktionschefin Gabi Huber stellt fest,
«Das kann man so sehen, wie die Strategie der SVP sein wird. Das hat sie gestern ja noch nicht offengelegt, aber es ist immer mit allem zu rechnen.»
Und auch die Kandidatur von Bruno Zuppiger bringt die FDP in die Bredouille. Zuppiger ist ein Kandidat, der für linke Parlamentarierinnen und Parlamentarier wählbar ist. Die Linksparteien haben ein Interesse daran, die BDP-Vertreterin Wittmer-Schlumpf im Bundesrat zu behalten. Eine Wahl von Bruno Zuppiger könnte somit auf Kosten des FDP-Sitzes von Johann Schneider-Ammann gehen. Wie die FDP dieses Szenario verhindern will, dazu will Fraktionspräsidentin Gabi Huber nichts sagen, nur so viel.
Keine Fraktion bringt einen Kandidaten alleine durch und deshalb ist es wichtig, sich auf alle Möglichkeiten vorzubereiten.
Die SP müsse sich gut überlegen, ob sie die FDP angreifen möchte, mahnt FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen. Denn der vakante SP-Bundesratssitz werde erst ganz am Schluss besetzt. Es könne niemand ein Interesse daran haben, dass es dort zu Abrechnungen komme, sagt Wasserfallen an die Adresse der SP.
Das ist ein bisschen der Wink mit dem Zaunpfahl. Man kann nicht jahrzehntelang von einem System profitieren und dann irgendwie sich verabschieden, wenn es dann einem gerade passt.
Doch selbst innerhalb der FDP ist man sich über die Strategie nicht einig, die nun eingeschlagen werden muss. Alle gegen Wittmer Schlumpf, das ist die Wunschvorstellung der Parteileitung. Doch einige Fraktionsmitglieder machen da nicht mit. Zum Beispiel die freisinnige Aargauer Ständerätin Christine Egersegi. Sie will Evelyn Wittmer Schlumpf auf jeden Fall wiederwählen.
Ich habe immer gesagt, ich wähle keine Prozentsätze, ich wähle fähige Persönlichkeiten. Es ist so, dass fähige Leute werden nicht abgewählt.
Und auch FDP-Nationalrat Kurt Fluri, der dieses Wochenende im Kanton Solothurn für den Ständerat kandidiert, will Bundesrätin Wittmer Schlumpf auf jeden Fall im Bundesrat behalten.
Abwählbare Bundesräte müssen Sachinkompetenz oder Unfähigkeit bewiesen haben zum Einhalten des Kollegialprinzips. Beides ist meines Erachtens bei Frau Evelyn Wittmer Schlumpf nicht der Fall.
Dass man mit einer Wiederwahl von Wittmer Schlumpf einen der beiden FDP-Bundesratssitze gefährde, das weisen Egersegi und Fluri zurück. Die beiden gehen davon aus, dass im Bundesrat am 14. Dezember einfach alles beim Alten bleibe und sich die SVP weiterhin mit nur einem Bundesratssitz begnügen müsse. Es sei denn, die Mitteparteien CVP und BDP würden es bis nächste Woche doch noch schaffen, eine Zusammenarbeit zu vereinbaren, sagt FDP-Nationalrat Peter Malama.
Dann hätten sie sehr wohl einen Anspruch auf einen theoretisch auf arithmetischer Basis basierenden zweiten Bundesratssitz.
Meint der freisinnige Malama. Seine Fraktionspräsidentin Gabi Huber sieht das ganz anders. Für sie legitimiert der Wille von Parteien zur Zusammenarbeit keinen Anspruch auf einen Bundesratssitz.
Das wäre auch etwas unredlich gegenüber den Wählerinnen und Wählern, die ja letztendlich Parteien und nicht Zusammenarbeitsallianzen gewählt haben.
Eines steht fest, die Nervosität bei der FDP ist mit der gestrigen SVP-Nomination gestiegen und die Aussichten der FDP, ihre beiden Bundesratssitze behalten zu können, sind auch schon besser gewesen.
Das war der Bericht von Philipp Burkhardt aus dem Bundeshaus. Die Schweizer Exportindustrie leidet unter dem starken Franken und der schwindenden Margen. In den letzten Tagen und Wochen mehren sich Meldungen, dass Schweizer Unternehmen Stellen abbauen, ins Ausland verlagern. Und zum Problem mit dem starken Franken gesellt sich nun noch der Ausblick auf eine schwache Weltkonjunktur. Charles Lieber.
Hilti, der prominente Baugerätehersteller, schnallt den Gürtel enger. Die Belegschaft im St. Gallischen Bux und in Schaan trifft es. 200 Stellen gehen in der Region verloren. Nicht, dass Hilti-Bohrmaschinen weltweit auf einmal nicht mehr gefragt wären. Im Gegenteil, der Umsatz steigt nach wie vor. Aber der starke Franken fresse fast die gesamten Gewinne auf, erklärt Jessica Nowak von Hilti.
Dadurch, dass wir sowieso in einer Investitionsphase sind, weil wir gerade viel in Wachstumsmärkte, in neue Geschäftsfelder investieren, machen Faktoren wie Währungseinflüsse oder so steigende Material- und Logistikkosten natürlich, nehmen einem ein bisschen den Handlungsspielraum und geben einem Zeitdruck. Und deswegen müssen wir jetzt Strukturveränderungen und Kostenreduzierungen am Standort vornehmen.
Typisch, so tönt es zurzeit in vielen Firmen der Exportindustrie. Am Vortag war es Swiss Printers, minus 170 Stellen in der Schweiz, Schließung des Werkes in St. Gallen. In der Vorwoche war es der Spezialpapierhersteller Calm Paper, minus 200 Stellen, Verlagerung der Produktion nach Italien, die gleiche Entwicklung bei Bobst in der Westschweiz. Die Liste wird länger und länger. Die Produktion wird verlagert, am Standort Schweiz bleibt in der Regel die Forschung und Produktentwicklung. Die Schweizer Industrie steht an einem Wendepunkt. In einer ersten Phase versuchen die Firmen, sich durchzuhangeln, verzichten auf Margen, suchen Kosten in anderen Bereichen des Unternehmens zu senken. Dauert die Krise länger, dann geht es an die Substanz, an Arbeitsplätze. Zumal die Zeichen nicht auf Erholung stünden, gibt Aimo Brunetti zu bedenken, Leiter der Direktion für Wirtschaftspolitik beim Staatssekretariat für Wirtschaft SECO.
Wenn wir insbesondere die Entwicklung bei unseren wichtigsten Handelspartnerländern anschauen, sind die Aussichten nicht so, dass es da schnell eine Trendwende geben sollte. Also wir haben jetzt schon eine deutliche Bremsung eigentlich der Konjunktur, die wir schon erwartet haben, die jetzt leider eingetroffen ist.
Mit 1,20, sogar 1,30 bleibt der Schweizer Franken überbewertet. So stark, dass sich allein wegen des Wechselkurses zum Euro die Lohnkosten pro hergestellten Produkt in der Schweiz um fast 50% verteuert haben. Dass es mit mehr Produktivität nie und nimmer wettzumachen. Wiederholt sich die Geschichte, sind das schlechte Aussichten für den Schweizer Arbeitsmarkt. In der Vergangenheit hat die rasche Aufwertung des Frankens immer dazu geführt, dass sich der Strukturwandel in der Schweizer Industrie massiv beschleunigt hat. 40.000 Stellen seien in Gefahr, war vom SECO zu hören. Wir sind also noch lange nicht am Ende der Liste angelangt von Firmen, die Stellen in der Schweiz streichen.
In Italien steht die Wirtschaft nahezu still, und das seit 15 Jahren. Die Unternehmer beklagen die hohen Steuern und Abgaben, die sie zahlen müssen. Und besonders schlimm ist die Lage wegen der aktuellen Wirtschaftskrise für die vielen Kleinunternehmen. Was tun? Eine Schraubenfabrikantin verblüffte kürzlich mit der Absicht, von Italien in die Schweiz zu ziehen. Dies sei billiger. Massimo Agostinis hat diese Frau getroffen.
Der Fall von Laura Costato hat in ganz Italien für Schlagzeilen gesorgt. Die Mitvierzigerin und Mitbesitzerin einer hochspezialisierten Schraubenfabrik verkündete öffentlich, den Bettel hinschmeißen und am liebsten ihre Kleinstfirma in die teure Schweiz verlegen zu wollen. Italien war verblüfft. Laura Costato.
La tassazione poi diciamo è da anni un problema. La tassazione sia sulle imprese che sul lavoro.
Die Steuerlast auf Arbeit und Gewinn in Italien sei seit Jahren ein Problem. Pro Arbeitsstunde müsse sie neben dem Lohn weitere 41% für Sozialleistungen plus dann noch Steuern bezahlen. Hinzu komme, dass der Staat beim Firmengewinn nochmals 65% abschöpfe. Das sei einfach viel zu viel. Jahrelang hat Laura Costato klaglos die Misere hingenommen. Die Geschäfte liefen gut, die Steuerlast konnte einigermaßen geschultert werden. Doch seit 2 Jahren ist die Wirtschaftskrise spürbar. Laura Costatos Bruder Alfredo.
Per quanto abbiamo retto la ditta, ma siamo passati da una produzione di 20 milioni di pezzi a una produzione di 5 milioni di pezzi.
Vor 2 Jahren hätten sie noch 20 Millionen Spezialschrauben produziert, jetzt seien es noch 5 Millionen. 7 der 11 Mitarbeiter hätten sie entlassen müssen. Laura Costato und ihr Bruder lassen die Zeche nicht einfach die Mitarbeiter zahlen. Sie selber zahlten sich seit 2 Jahren keinen Lohn mehr und lebten von den Ersparnissen, sagt Laura Costato. In ihrer Verzweiflung ist sie vor ein paar Monaten mit einer Delegation von Kleinunternehmern in die Schweiz gefahren. Im Wallis werden italienische Firmen aktiv angeworben. Laura Costato konnte es kaum glauben, was sie dort vorfand.
Ci ha praticamente invogliato. Siamo interessanti.
Die dortigen Wirtschaftsförderer seien interessiert an ihr. Das alleine sei schon etwas Neues für sie. Man habe ihr Bauland für wenige Franken angeboten. Und das nicht irgendwo in der Pampa, sondern in der Nähe der Autobahn. Zudem Steuererleichterungen während der ersten 5 Jahre. Und dann seien die Sozialabgaben nur ein Fünftel so hoch wie in Italien. Costatos Fazit. Auch wenn es vielleicht seltsam klinge, sie überlege sich tatsächlich in die Schweiz zu gehen. Das war vor den Sommerferien. In der Zwischenzeit ist der Franken gegenüber dem Euro massiv teurer geworden. Die Schweiz ist für Laura Costato nicht mehr so interessant. Aber im Kopf sei das Projekt immer noch, sagt sie. Der neue Regierungschef Mario Monti kennt das Problem. Er will deshalb die Abgaben auf die Arbeit senken und dafür den Konsum und das Vermögen höher besteuern. Das soll dazu führen, dass sich Investitionen in Arbeitsplätze wieder lohnen. Doch der Weg dahin ist lang, denn die Reichen im Land wollen natürlich nichts wissen von höheren Vermögensabgaben.
Am Sonntag wird im Ständerat der letzte Sitz besetzt. Der Kanton Solothurn wählt seinen 2. Vertreter in die kleine Kammer und es sieht so aus, als ob die CVP der FDP ihren Ständeratssitz wegschnappen könnte. Die Solothurner FDP steht vor einer historischen Wahlniederlage. Alex Moser.
Seit der Gründung des Bundesstaats 1848 hält die FDP mindestens einen Ständeratssitz des Kantons. Die Partei ist im Kanton tief verwurzelt und im Bahnhof Buffet Olten wurde sie gegründet. Sie stellt seit jeher die Stadtpräsidenten von Olten und Solothurn. Aber der Niedergang der Freisinnigen verschonte auch den Kanton Solothurn nicht. 2007 verloren sie einen ihrer beiden Nationalratssitze an die CVP. Pirmin Bischoff trat aufs nationale Politparkett. Und dort profilierte er sich in der kürzester Zeit als Experte in der Bankenkrise und wurde so landesweit bekannt. Nun strebt der beliebte und mediengewandte CVP-Mann ins Stöckli. Ihm gegenüber steht in diesem zweiten Ständeratswahlgang FDP-Mann Kurt Fluri. Der Solothurner Stadtpräsident und gewählte Nationalrat ist eher unscheinbar, aber geradlinig. Inhaltlich unterscheiden sich die beiden Kandidaten nur marginal. Im ersten Wahlgang holte Kurt Fluri deutlich weniger Stimmen als sein Herausforderer Pirmin Bischoff. Es zeigte sich auch, dass Fluri deutlich weniger Stimmen von anderen Parteien erhielt als Bischoff. Für die FDP sieht es also gar nicht rosig aus. Ihr seit 164 Jahren gehaltener Ständeratssitz steht zur Disposition. Für die FDP wäre es die zweite bittere Niederlage, nachdem sie bereits in Schaffhausen ihren Sitz an den parteilosen Thomas Minder verloren hat.
Am Sonntag wird in Russland das nationale Parlament, die Duma, neu gewählt. Ein großer Wechsel ist in der russischen Politik nicht zu erwarten. Die Partei Einiges Russland von Regierungschef Putin wird aber auf deutlich weniger Zustimmung stoßen als vor 4 Jahren. Das zeigen nicht nur verschiedene Meinungsumfragen. Einen Stimmungsumschwung gegenüber der Partei der Macht hat auch unser Korrespondent Peter Giesling festgestellt, als er diese Tage in der Industriestadt Twer unterwegs war.
In der Industriestadt Twer an der Wolga ist vom Wahlkampf kaum was zu spüren. Selbstverständlich aber ist auch hier, knapp 200 Kilometer nördlich von Moskau, den meisten klar, dass am kommenden Sonntag gewählt wird. Im Stadtzentrum haben die Parteien auch kleine Werbezelte aufgestellt. Doch die meisten Passantinnen und Passanten gehen hier an den verregneten Plastikplanen der Parteien vorbei. Nur die allerwenigsten lassen sich beim Vorbeigehen etwa einen Wahlprospekt in die Hand drücken. Wir Alten, wir werden von den Behörden doch völlig vernachlässigt. Man ist aufgeschmissen, wenn man beispielsweise ins Spital muss. Ich kann mit den Parteien überhaupt nichts mehr anfangen. Die Partei Gerechtes Russland wäre vielleicht die beste Partei, aber ich werde nicht zur Wahl gehen. Ich bin für die liberale Jabloka-Partei. Russland benötigt doch dringend Reformen, wie sie die Partei Jabloka schon lange vorschlägt. Die Politik, die Wirtschaft unseres Landes müssen dringend verändert werden. Ich und meine Familie, wir wählten schon immer diese Partei, aber man verwehrt ihr jede Chance. Jabloka-Leute werden auch nach dieser Wahl weder in der Regierung noch im Parlament Russlands vertreten sein. Ich weiß nicht, ich werde entweder die Kommunisten oder die Regierungspartei Einiges Russland wählen. Diese Straßenumfrage scheint die Meinungsforscher zu bestätigen, wonach die Putin-Partei Einiges Russland stark an Beliebtheit eingebüßt hat. Die Partei dürfte demnach zwar wiederum die absolute Mehrheit im Parlament erringen können, jedoch ihre bisherige für Verfassungsänderungen maßgebliche Zweidrittelsmehrheit einbüßen. Leicht zulegen werden voraussichtlich die anderen drei, die sogenannten regierungsloyalen Oppositionsparteien, die Partei Gerechtes Russland, die Liberaldemokraten von Schirinowski und die Kommunisten. An der 7%-Hürde scheitern werden die Patrioten Russlands, die Partei Gerechte Sache und die liberale Jabloka-Partei. Insgesamt wird sich im Parteiengefüge des Landes nicht viel ändern. Anton Stampiewski ist der Regionalpräsident von Jabloka in Twer. Er scheint sich mit dem Trend abzufinden. Die Staatsmacht, so meint er, tue eben alles, um die Liberalen von Jabloka von der Politik auszuschließen.
Wir
haben keinen Zugang zur Presse, es ist schwierig für uns, aber wir kämpfen weiter im ganzen Land. Людмила Воробьова, die kommunistische Ortsvorsitzende von Twer, beklagt, dass die Behörden ihrer Stadt von den Machthabern im Kreml angewiesen worden seien, Druck auf Untergebene auszuüben, wonach diese garantieren müssten, am Sonntag der Putin-Partei ihre Stimme zu geben, wenn sie sich ihrer Staatsstelle in Zukunft sicher sein wollten. Die Gebietsverwaltung übt beispielsweise Druck auf Direktoren aus, fordert von diesen, dass alle Lehrer und Schulangestellten zur Wahl gehen und keine andere Partei als die Regierungspartei Einiges Russland wählen. Solche Beeinflussungsversuche und Unregelmäßigkeiten seien im ganzen Land zu beobachten, beklagen zudem auch die Wahlbeobachter der unabhängigen Vereinigung Golos. Die Putin-Partei indes kämpft insbesondere in diesen, den letzten Tagen vor dem Wahlkampf, äußerst wirkungsvoll um jede einzelne Stimme. Seit feststeht, dass Putin im März wieder das Staatspräsidentenamt übernehmen soll, wird Putin noch mehr als früher als der einzig fähige Politiker des Landes, ja als großer nationaler Führer gefeiert.
Der Bericht von Peter Giesling. Gleich 1. Wer offizieller Bundesratskandidat wird, kommt aufs Ticket. Wer auf dem Ticket ist, kommt ins Tagesgespräch. Heute der Zürcher SVP-Mann Bruno Zuppiger. Nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Ursula Furgler.
Die europäischen Verträge müssen nach Ansicht der deutschen Bundeskanzlerin Merkel geändert werden. Und es brauche eine sogenannte Stabilitätsunion der 17 Euro-Staaten mit schärferen Sanktionen gegen jene Länder, die ihren Finanzhaushalt nicht im Griff hätten. Das Schweizerische Nuklearsicherheitsinspektorat, das ENSI, mache seine Arbeit gut. Zu diesem Schluss kommt die Internationale Atomenergiebehörde, die IAEA. Eine internationale Delegation hat während 2 Wochen die Arbeit der Schweizer Atomaufsichtsbehörde kontrolliert. Die Schweiz solle die Parteienfinanzierung gesetzlich regeln. Dies fordert die Antikorruptionsgruppe des Europarates, die GRECO, in einem offiziellen Bericht über die Schweiz. Eine Regelung der Parteienfinanzierung sei heute europäischer Standard.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.